Ja, wir haben die Verse ja schon gehört. Philemon, ich habe das Thema geschrieben heute Morgen. Philemon, so muss das eigentlich betont werden nach dem Grundtext, Philemon und das Evangelium. Philemon und das Evangelium. Was ist Evangelium? Nach dem Bibelgrundtext heißt das ja Wohlkunde oder frohe Botschaft, gute Nachricht. Es gibt da die verschiedensten Übersetzungsmöglichkeiten. Also Evangelium ist etwas, was erfreut. Das ist eine Information, die mir Freude macht. Etwas ganz Großartiges. Evangelium ist das, was mich im Inneren erbaut, was mich hinführt, gedanklich auch in die Gegenwart Gottes. Und wenn wir den Philemon-Brief unter diesem Gesichtspunkt betrachten, dann ist das Evangelium, was uns dieser Brief lehrt, eigentlich ein ganz kurzes. Man könnte es auf den kurzen Nenner bringen. Dieses Evangelium heißt, Paulus bringt einen nutzlosen Sklaven durch und mit Timotheus zu Philemon. Das ist das Evangelium. Jetzt könnte ich Amen sagen, wir können nach Hause gehen. Und das wäre etwas zu wenig. Man kann es auch anders ausdrücken. Wenn wir uns mal die Personen anschauen, wir werden das im Laufe dieser Besprechung ja noch etwas genauer tun, dann könnte man sagen, wenn man die Namen jetzt übersetzen würde in unsere Sprache, was die inhaltliche Bedeutung dieser Namen betrifft, da ist zunächst mal der Paulus. Er heißt ja der Geringe, der Niedrige nach dem lateinischen Namen Paulus. Nach dem Griechischen heißt er eigentlich Paulos. Paulos würde heißen der Ruhige, der Ruhende. Beides ist zutreffend. Er ist der Niedrige, der Geringe und auch der Ruhende. Ein Bild auf den Christus. Wenn wir es typologisch sehen, ist Paulus hier in diesem Brief ein Darsteller des Christus. Christus der Erniedrigte, Christus der in die Ruhe führt, der selber diese Ruhe ist. Dann haben wir diesen Timotheus, Timotheus. Time ist im Grundtext der Schrift der Wert, das Wertvolle, das Wertgeachtete, das Wertgeschätzte, Wertschätzung, könnte man sagen, eine ehrerbietige Wertschätzung, also etwas, was man besonders wertschätzt, das wird ja auch verehrt. Also Timotheus, könnte man also sagen, ist der Gottehrende, der Gott besonders wertschätzt. Und das wäre ein Bild auf den Heiligen Geist, zum Beispiel in der Typologie. Ich habe es nicht verstanden, Hermann.
Hast du noch? Wenn der Gott fürchtet.
Ja, auch. Ne? Wer Wertschätzung hat für Gott, lebt auch in der Gottesfurcht, ganz richtig. Also der Gottehrende und der Erniedrigte. Dann haben wir den Philemon, der Briefempfänger ist. Und wir haben ja eingangs schon gehört, der Hausvater, Großgrundbesitzer, was immer er gewesen ist, hat ja Sklaven. Und Philemon, Phileo, ist die Liebe zu Freunden, die Liebe auch zur Familie. Da gibt es auch noch ein anderes Wort. Also Jesus hat auch mal zu Petrus gesagt, liebst du mich? Und hat dieses Wort gebraucht. Also Phileo ist eine Freundesliebe, die auch schon in die Bruderliebe hineinragt. Jetzt könnte man also sagen, Philemon ist der Liebende, der Liebhabende und auch der Geliebte sowieso. Und der Geliebte und der die Liebe darstellt, überhaupt, ist natürlich Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also haben wir bis jetzt den Erniedrigten, Bild auf Christus, Paulus, Darsteller. Wir haben den Heiligen Geist, Timotheus, als den Gottehrenden, denn Jesus sagt, er nimmt nur von dem Meinen. Und wir haben Gott selber, den Liebenden. Jetzt fehlt noch Onesimus. Onesimus, das ist ein ganz besonderer Name. Ich muss hier mal kurz blättern, bis zu der Stelle. Das Grundtextwort Oninemi heißt Vorteil oder Nutzen. Vorteil oder Nutzen, das steckt in diesem Namen drin. Onesimus ist also derjenige, der nützlich sein sollte. Also der Name drückt Nutzen oder Vorteil aus. Deswegen haben wir dieses Wortspiel, wir haben es vielleicht noch gehört und dem, was unser Bruder Reinhold gelesen hat, da war der mal unnütz, jetzt ist er dann nützlich. Also Paulus benutzt dieses Wort auch, um ein wenig Wortspiel zu betreiben. Dieser unnütze, unbrauchbare, der eigentlich nützlich heißt, oder Vorteilbringer, könnte man auch wirklich sagen, wäre dann ein Darsteller eigentlich der nutzlosen Menschheit, um das mal so zu sagen, wie unser Bruder Reinhold sagte, ohne Christus sind wir alle nutzlos. Also das wäre das Bild. Jetzt haben wir, wenn wir das sagen, Philemon, das Evangelium, und du siehst jetzt die Typologie dahinter, dann gibt das ein ganz anderes Bild. Jetzt könnte man also sagen, da ist der Erniedrigte, der Paulus, der Christusdarsteller, der Christus bringt die nutzlosen Sklaven, das sind wir, du und ich, bringt die nutzlosen Sklaven mit Hilfe des Heiligen Geistes, des Timotheus, bringt er zu Philemon, dem Liebenden, dem Vater. Ist das Evangelium? Das ist Evangelium. Und das ist genau das, was wir in Philemon lesen und lernen. Dass also Gott einen Weg gefunden hat, in seinem Sohn Jesus Christus die gesamte Menschheit, die ganze Schöpfung, das ganze All, wir werden es noch sehen, zu vollenden und hinzubringen durch den Geist zum Vater, der ja der Liebende letztlich ist. Ja, und wenn wir uns die Verse, einige davon, mal anschauen, ein wenig in die Tiefe gehen, werden wir merken, wie köstlich diese Botschaft des Evangeliums ist, was uns hier durch Philemon oder in diesem Brief, durch Paulus in dem Brief an Philemon aufgezeigt wird. Paulus beginnt und sagt, Paulus ein gebundener Christi Jesu und Timotheus der Bruder, Philemon dem Geliebten und Mitarbeiter von uns. Und dann führt er noch ein paar Namen auf. Also Paulus der gebundene, Paulus der Erniedrigte, wie gesagt nach dem Lateinischen, nach der lateinischen Übersetzung Paulus, Lateinisch heißt erniedrigt, im Griechischen heißt es nicht so, nach dem griechischen Grundtext steckt die Ruhe in diesem Namen. Er ist also ein Christusdarsteller und wenn wir an Galater 4, Vers 4 denken, wo uns Paulus sagt, Christus kam ins Fleisch, kam unter Gesetz, dann war das diese Erniedrigung, dieser Weg der Erniedrigung oder Philipper 2, 5 bis 11, auch da die Beschreibung, er verlässt die Gottgleichheit, erniedrigt sich auf Menschenstatus, bevor noch über den Engelstatus hinaus, wurde er Mensch und ging in den Tod, um dann erhöht zu werden und den Namen über alle Namen zu erhalten. Sodass die Botschaft des Philemon-Briefes auch an dieser Stelle schon wieder heißt, der erniedrigte Paulus verwendet sich zusammen mit Timotheus bei Philemon für den Onesimus. Der Paulus sagt, er sei ein Gebundener. Bruns hat gesagt, er war im Gefängnis. Ist völlig richtig. Das Wort für Bande oder Gebundenheit ist ein Ausdruck, der auch für die Leute im Gefängnis verwendet wurde, denn früher waren sie oft gebunden oder angekettet. Wir haben das sicher auch schon in dem einen oder anderen Film sehen können, wenn es um die Geschichte geht. Also der Gebundene. Jetzt müssen wir wissen, dass Paulus nicht sagt, ich bin ein Gebundener der Juden oder der Römer, ich bin ein Gefangener der Juden oder der Römer. Nein, er sagt, ich bin ein Gebundener des Christus. Ja, wie das? Er ist im Gefängnis, er ist eigentlich doppelt gebunden. Er ist ein Gebundener des Christus, er ist äußerlich im Gefängnis, vielleicht auch angekettet und gebunden. In Rom war er ja frei. Man konnte sich bewegen, aber innerlich ist er ein Gebundener des Christus, ein Gebundener seines Herrn. Und diese Gebundenheit, sagt er selbst, auch wenn er äußerlich und innerlich gebunden ist, ist ein Vorteil für ihn. In Philipperbrief Kapitel 1, Vers 12 kann er schreiben, auch mit Sicht auf diesen Gefängniszustand, denn den Philipperbrief hat er ja wahrscheinlich aus dem Gefängnis geschrieben, es ist nicht ganz sicher. Da sagt er, wisst Brüder, dass meine Umstände, eben diese Gebundenheit, so mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind. Dazu nachher noch ein Wort. Und er sagt dann am Ende des Philipperbriefes, um das zu verstehen, es grüßen euch alle Heiligen. Und dann führt er welche an und sagt, besonders, Philipper 4, 22, die aus des Kaisers Haus. war er gefangen im Prätorium. Der Mann hat da gepredigt, da sind Leute von der kaiserlichen Familie zum Glauben gekommen. Die Gebundenheit des Paulus, sein Gefängnisaufenthalt, hatte also den Vorteil, dass auch Menschen von dem Christus erfahren haben, die das vielleicht sonst nicht erfahren hätten können. Gott kann natürlich alles, keine Frage. Aber daran erkennen wir, dass auch eine menschliche Gebundenheit, ein Gefängnisaufenthalt, Vorteile hat, wenn es um die Botschaft geht. Und wenn wir noch dazu wissen, dass in der ganzen Schrift, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, immer betont wird, dass alles, was uns begegnet, dass alles, was in dieser Welt geschieht, Gott dient, dann dürfen wir auch diesen Umstand des Gebundenseins des Paulus damit hineinnehmen. Steht schon im Psalm 119, 91, nach deinen Verordnungen stehen sie heute da, denn alles, Hebräisch Hakol, also alles, was es gibt, dient dir. Da ist nichts ausgenommen. Alles dient dir. Also auch die Gebundenheit des Paulus, auch der Gefängnisaufenthalt, auch die Drängnis, die du und ich in unserem Leben haben, dient letztlich Gott zu einem ganz bestimmten Zweck. Er kann sagen, Hebräer 1, Vers 3, in dem Christus trägt er das ganze All, griechisch Tarpanta, alles was es gibt, alles was es gibt, wird getragen durch die fließende Rede des Mundes Gottes in seiner dynamischen Kraft. Eine wunderbare Aussage in Hebräer 1, Vers 3. Und wenn wir dann auch wissen, wie es Psalm 139, Vers 8 ausdrückt, egal wo wir sind, egal wo wir sind, ist der Herr dort, Vater und Sohn und auch der Geist sind weichen nicht von unserer Seite. Führe ich auf zum Himmel, heißt 139, 8. Du bist da. Das musst du Hebräisch lesen. Sham Atah, wenn du das, wenn man das liest, das, da kribbelt es richtig. Das ist eine feststehende Größe im hebräischen Grundtext. Sham Atah, du bist da. Dort bist du. Es gibt keine Stelle, wo du nicht bist. Nämlich Flügel der Morgenröte ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Sham Atah, dort bist du auch. Überall bist du. Es ist einfach fantastisch zu wissen, unser Gott in Christus ist immer da, wo wir sind. Auch da, wo der Paulus gebunden war im Gefängnis, war er da. Römer 8, 28. Er wirkt alles zu unserem Guten zusammen. Meist steht da, die Dinge wirken. Das ist falsch. Er wirkt alles zum Guten zusammen. Der größte Beweis dieser biblischen Tatsache und des Gotteswillens ist der Tod des Christus selber. Die größte und übelste Tat in der gesamten Menschheit und Heilsgeschichte, nämlich dass der Gottessohn, der fehlerlose Gottessohn, die gesamte Schuld des ganzen Universums auf sich nimmt, zum übelsten wird, was es überhaupt gibt. Aus dieser übelsten Tat macht Gott das größte Heil. Das heißt, wir haben hier den extremsten Gegensatz überhaupt. Dieses gewaltige Übel, was er geplant hatte, in und mit dem Christus, wird zum gewaltigen Heil für die gesamte Menschheit, für das ganze All, inklusive aller Engel und sonstigen Geschöpfe, Römer 8, die ganze Schöpfung. Und da erkennen wir, wenn Gott das selber in seinem eigenen Bereich so macht, er mit seinem Sohn, und uns auch noch zusichert, dass wir hineingenommen sind, dann können wir ihm vertrauen. Dann wissen wir, Paulus hat das gewusst. Er hat gewusst, als Erniedrigter, als Gebundener, als Geknechteter, dient er Gott auf eine ganz besondere Weise. Ja, und Timotheus, der Gottwerte, der Gottehrende, als Darsteller des Heiligen Geistes, hat ihn hier unterstützt, war sein Mitarbeiter. Und Philemon, der Liebhabende, der Vater, war das Ziel der Gedanken und die Hinführung dieses Onesimus zu diesem Liebenden, der Zweck, um den es Paulus hier ging. Also das Thema des Briefes heißt, der Erniedrigte, der Gottehrende und der Gottwerte, sie wenden sich an den Liebenden. Und das ist die Typologie des Philemon-Briefes. Und so kann er im Vers 3 dann sagen, Gnade euch und Frieden. Er wünscht den, in seinem apostolischen Segensgruß, es ist ja sein Markenzeichen des Paulus, nur er verwendet das in all seinen Briefen ganz konsequent und sagt auch selbst mal, das ist meine Unterschrift. Er wünscht Gnade und Frieden. Warum? Das eine geht ohne das andere nicht. Ohne Gnade kein Frieden, ohne Frieden keine Gnade. Und wenn wir dann auch wissen, dass die Schrift sagt, Titus 2,11, dass diese Gnade der Christus selber ist, denn die Gnade des Rettergottes ist den Menschen auferschieden, heißt es dort. In Epheser 2, Vers 14, dass er unser Friede ist. Dann haben wir in dem Christus, in dem Darsteller, in dem Erniedrigten, dem Paulus hier, in dem Philemon-Brief, diese Demonstration der Gnade und des Friedens in diesem Brief, die uns sagt, beides gehört zusammen. Beides ist gleichsam auch das Ziel der ganzen Schöpfung. Und so kann Paulus sagen, Vers 4, ich danke meinem Gott alle Zeit, auch wenn uns das manchmal schwerfällt. Auch wir danken Gott alle Zeit, weil wir wissen, dass alles, was in unser Leben hineingelegt ist, für einen ganz bestimmten Zweck dient. Die Gebundenheit des Paulus, die Straffälligkeit des Onesimus, das Zusammenbringen der beiden im Gefängnis, er kommt zum Glauben, er führt ihn zurück und verlangt von Philemon zwischen den Zeilen seines Briefes, lass ihn jetzt frei, dann muss nicht mehr Sklave sein. Und er sagt aber, mach das freiwillig, ich zwinge dich nicht dazu, obwohl ich es könnte. Also hier sehen wir an dieser Verbindung Paulus, Philemon, auch die tiefe brüderliche Liebe, gleichsam, oder trotz dieser Autorität, die er als Apostel hatte, hat er diese Autorität nicht missbraucht, sondern sagt, ich danke meinem Gott in meinen Gebeten, wenn ich an dich denke, Bruder. Und weil ich von deiner Liebe und von deinem Glauben, Vers 5, müssen wir eigentlich treu übersetzen hier an dieser Stelle, weil ich von deiner Liebe und von deiner Treue höre, die du zum Herrn Jesus hast und hinein in die Heiligen. Also das ist ganz wichtig, hinein in die Heiligen, die Treue des Philemon. Dafür betet Paulus und bestätigt das in seinem Gebet. Der Heinrich Langenberg hat mal gesagt, dieser Dank ist das Echo der Gnade. Also Dank ist sozusagen zurückfließende Gnade zu Gott. Deswegen schreibt Paulus in 1. Korinther 15,57 ja auch, Gnade ist dem Gott, wo unsere Bibeln schreiben, ich danke Gott. Steht im Grundtext Gnade. Er ist Gnade für Gott, wenn seine Geschöpfe ihm danken. Und so ist das Danken des Paulus im Gefängnis, denke nur Apostelgeschichte 16, wo er mit Silas im Gefängnis war, was haben die gemacht um Mitternacht? Die haben gelobt und gedankt, dass in Gebundenheit im Gefängnis, und wenn du so ein Gefängnis schon mal gesehen hast, wie das innen aussieht, ich war ja auch mal im Gefängnis, allerdings in der DDR, das war auch kein besonderes, aber das war immer noch viel, viel besser als das, was sie damals hatten. Kein Vergleich. Da loben und preisen die um Mitternacht Gott und das Ergebnis ist uns ja bekannt. Sie wurden befreit. Und ich habe nachts nur die Flüche und die Schreie der Gefangenen gehört. Da gab es keinen Lobpreis und selber war ich noch nicht so weit damals, dass ich das hätte machen können. Also vielleicht wäre ich auch nicht befreit worden, davon abgesehen. Aber es ist ja hier ein Bild, das uns zeigt, was das bedeutet, ganz sein Vertrauen auf Gott zu setzen, egal was in meinem Leben geschieht, weil ich weiß, alles, was er tut, tut er zu irgendeinem bestimmten und wichtigen Zweck, den ich jetzt nicht erkenne, aber irgendwann später zurückschauend werden wir feststellen, das war genau der Weg, auch wenn es mir damals wehgetan hat, der das oder jene bewirkt hat. Und so kann er in seinen Gebeten daran denken, an diesen Philemon, an die Brüder, und der Paulus ist der Einzige, der das so wunderbar ausdrückt, er macht das viermal. Es ist sozusagen ein inneres Erfassen der Gemeinschaft mit den Gläubigen, den Geschwistern, den Brüdern. Er schreibt in die Epheser, für euch zu danken in meinen Gebeten, das ist für mich sozusagen Pflicht. Er macht das immer. An die Thessalonicher schreibt er, vorhin haben wir schon was von gehört, wir danken Gott alle Zeit für euch, wenn wir euch in unseren Gebeten erwähnen. Also es ist der Paulus, der immer wieder den Dank für die Geschwister, für die Brüder, für die Heiligen in seinen Gebeten zum Ausdruck bringt. Und das ist ja das, was er dem Philemon auch schreibt. Ich denke in meinem Gebet an dich und danke, dass es dich den Liebenden gibt. Weil jetzt weiß ich, der Onesimus, der hier zum Glauben gekommen ist, im Gefängnis neben mir, den wirst du aufnehmen und wirst sogar mehr tun, als ich erwarte. Dazu später noch. Also, dieses Danken gehört dazu. Und er sagt hier noch, weil ich von deiner Liebe und der Treue nicht nur zu Christus, sondern auch hinein in die Heiligen weiß. Er weiß von der Treue des Philemon hinein in die Heiligen. Und jetzt ist dieser Onesimus, dieser geflohene Sklave, vielleicht hat er auch noch geklaut, ist jetzt zum Glauben gekommen. Und jetzt sagt er, jetzt ist das auch so ein Heiliger. Und ich weiß von deiner Liebe hinein in die Heiligen. Unterschwellig heißt es doch, jetzt behandelt er nicht mehr wie ein Sklave, wenn er zurückkommt. Auch wenn der geklaut hat. Ich bezahle das ja, sagt er ja später noch. Dazu komme ich dann noch. Also denk daran. Ich danke Gott, dass du die Heiligen liebst. Und jetzt ist dieser Onesimus ist jetzt ein Heiliger geworden. Und jetzt musst du den auch so lieben wie mich. Das ist doch die Konsequenz. Er schreibt es nicht so deutlich. Aber jeder, der Bibel liest und davon etwas weiß, und der Philemon sicher auch, kann zwischen den Zeilen lesen. Hoppla, ich muss jetzt meine Einstellung dem Onesimus gegenüber ändern. Das war ja der Gedanke, um den es hier geht. Also die Treue hinein in die Heiligen ist die Voraussetzung und auch der Schlüssel nicht nur zur Lösung der Probleme, sondern auch des Miteinander in der Leibesgemeinde des Christus, auch der örtlichen vor Ort bis heute in Büdingen, mittwochs sind wir in Ostheim, manchmal in Watzenborn, Steinberg oder wo auch immer sich die Geschwister noch treffen. Das sind die Orte, wo man das, was man hier oder zu Hause gelernt hat, auch in die Praxis umsetzen darf und wo man etwas spüren darf von dieser Gemeinschaft, der brüderlichen Gemeinschaft in Christus. Und das ist der Ausdruck, den Paulus hier gebraucht, um die Liebe des Philemon zu allen Heiligen deutlich zu machen. Und wenn wir an sein Gebet denken in Epheser 1, da schreibt er ja auch, weshalb auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben in dem Herrn Jesus, der in euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, schaut ihr den Ephesern. Danke ich für euch, erwähne euch in meinen Gebeten und so weiter, und weist dann auf den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes hin. Also es ist immer dem Paulus sein Anliegen, dass diese Verbindung, diese brüderliche Verbindung, diese Liebesverbindung deutlich wird innerhalb der Bruderschaft. Und er macht das hier bei Philemon ganz deutlich. Und wenn wir das jetzt typologisch nehmen, sagt also eigentlich der Christus, der Erniedrigte, zu seinem Vater, diese ganzen Onesimi, wie sie Luther nennt, also diese Leute wie du und ich, denk dran, die sind jetzt in mir, die zum Glauben kommen durften, die ich mir geholt habe, sind jetzt in mir. Und jetzt musst du die genauso behandeln, wie du mich behandelst. Das ist doch die Konsequenz. Also der erniedrigte Paulus als Darsteller des Christus sagt zum Philemon, mit Hilfe des Heiligen Geistes, die zum Glauben gekommen sind, sind jetzt gleich mir. Und da sagt also der Christus zu seinem Vater, guck mal an, die du mir gegeben hast, das sind alles meine Brüder und es sind gleich mir. Ich bin in ihnen und du in mir, Johannes 17. Hat er schon gebetet vor Golgatha. Also sind doch die Glaubenden, und wenn du einer davon bist, bist du heute in der gleichen Stellung wie der Christus. Der Christus sagt zum Vater, behandle den genauso wie mich. Gleichheit auf dieser Linie. Ist das nicht köstlich, das zu wissen? Ist das Evangelium? Ist das nicht Evangelium zu wissen, ich nichts nutze, menschlich gesehen bin ich da nichts nutze. Was kann ich denn schon? Und wie viele Fehler mache ich immer wieder? Und was passiert? Und ihr kennt das alle, wir brauchen gar nicht anfangen zu jammern. Wenn wir uns schon angucken und den Menschen sehen wollen, wäre ja schrecklich. Und sowas nichts Nutziges sagt jetzt Jesus, habe ich nützlich gemacht, das ist jetzt mir gleich zum Vater und sagt zum Vater, jetzt musst du den genauso behandeln wie mich. Das ist das Evangelium des Philemon-Briefes in diesem Punkt. Vers 11 sagt er dann weiter, nachdem er gesagt hat, ich habe den Onesimus hier gezeugt als geistliches Kind, sagt er, der dir einst unbrauchbar war, aber auch dir und mir wohl brauchbar ist. Und im Vers 20, dann wegen des Wortspiels, sagt er dann, ja Bruder, ich möchte von dir Vorteil haben, Oninemi möchte ich von dir haben. Merkst du das? Wenn du das Griechisch hörst, wenn der Paulus zu dem Philemon sagt, ich möchte von dir Oninemi haben, da klingt doch schon Onesimus, was mich gar nicht braucht. Da klingt das schon, oh nee, sie muss mit nach Hochheil. Also er sagt, eigentlich möchte ich den haben jetzt. Verstehst du das nicht, Philemon? Du brauchst den gar nicht mehr, du hast noch andere Sklaven. Gib mir den jetzt, ich möchte den haben. Und er sagt, beruhige mein Innerstes, Bibeln schreiben Herz, da steht es blanche non, die Eingeweide. Beruhige meine Eingeweide in Christus, muss man eigentlich lesen. Das sind die innersten Gefühle nach dem Grundtext der Schrift. Also, was passiert hier? Was ist dieses Evangelium? Der Paulus zeigt, dass Philemon durch die Flucht des Onesimus einen Vorteil erlangt hat. Nämlich, dadurch ist er doch gläubig geworden. Wenn er nicht geflohen wäre, rein menschlich gedacht, wäre er ja so geblieben. Nein, er musste ins Gefängnis zu Paulus. Wahrscheinlich, weil er gestohlen hat. Sonst wäre er nicht ins Gefängnis gekommen. Und dort wird er gläubig. Und jetzt sagt der Paulus, jetzt hast du einen Vorteil. Einer von deinen Sklaven ist jetzt Glaubender, er ist mir gleich. Und eigentlich möchte ich jetzt diesen Vorteil, diesen Oninemi, möchte ich jetzt von dir haben. Also gib mir den. Er sagt also nicht, gib mir den Onesimus, sondern er benutzt das andere Wort. Er benutzt das Wort des Vorteils und sagt, ich möchte von dir den Vorteil haben. Gut, nachher, noch am Ende wird das, glaube ich, noch etwas deutlicher. Und somit erhält diese Verse, Philemon 10 bis 21, enthalten eine gewaltige Symbolik, nämlich die Erlösungstat des Sohnes, sein Werk der Rückführung entlaufener, Sklaven, verlorener Geschöpfe zu ihrem Herrn. Das ist die Botschaft. Wir sollen brauchbar sein für Gott, aber wir sind ja davongelaufen, wir als Menschheit, wir früher, als wir noch Feinde waren. Wir sind davongelaufen, waren unbrauchbar für Gott, vielleicht sogar schädlich. Erst wenn wir zu Christus kommen, denken an die Einleitung, dem Erniedrigten empfahl, dann ist die Verbindung mit Gott wiederhergestellt. Und das ist das, was wir hier aus Philemon lernen. Wer also zu dem Erniedrigten kommt, empfängt dort neues Leben. Onesimus kommt zu dem Erniedrigten ins Gefängnis, kommt zum Glauben, empfängt neues Leben. Kommt in die Gemeinschaft mit dem Vater, der dann die entlaufenen Sträflinge frei macht und sie nützlich macht für Gott als Kinder und Söhne und für den Sohn als Glieder seines Leibes. Das ist ein wunderbares Bild, wie es uns hier in Philemon vorgestellt wird. Und jetzt sagt er, und deswegen beruhige mein Innerstes in Christus. Da fällt dir sofort Matthäus 11, 28 ein. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Mal quicken, auch gut. Das steht wörtlich hinauf Ruhe geben. Ich werde euch hinauf Ruhe geben. Das ist genau das, was auch hier in Philemon 20 steht. Hinaufruhen möchte ich. Mein Innerstes soll hinaufruhen zu dem Christus. Das ist sein Wunsch. Darum geht es, diese Ruhe in Christus. Und wenn wir dieses Gesamtbild nochmal sehen, wenn der Erniedrigte eine ganze Schöpfung sich gleich macht, unserem Vater sagt, jetzt sind die gleich wie ich, behandle die auch so wie mich, beruhige mich, gib mir hinauf Ruhe. Das ist sozusagen mein Opfer, was ich bringen durfte zur Erlösung der ganzen Schöpfung, auch seinen Zweck erfüllt. Verstehen wir, das wird sowieso gemacht, aber man muss ja diese Symbolik auch mal sehen, warum steht das in der Schrift da drin, was lernen wir daraus? Also dass auch ein Ringen des Sohnes ist, seinem Vater gegenüber, dass das, was sie vereinbart haben, jetzt auch so geschieht, dass dieses ganze elende Volk, was er jetzt verwandelt hat, inklusive uns, wir sind ja die Letzten, die Nichts, die nimmt er doch zuerst, hat er gesagt, dass er die jetzt sich gleich macht, in die Christusgleichheit bringt und zum Vater sagt, jetzt sind die so wie ich, behandle die so, gib mir die hinauf, Ruhe, dass das jetzt alles in Ordnung ist. Und dann 1. Korinther 15, 28, alles Gott unterstellen. Dann ist Gott allen alles. Das ist ja das Ziel des Heilsplans Gottes. Und ich denke, das wird hier auf vortreffliche Weise dargestellt. Verse 12 und 17 in diesem Brief unter dem Gedanken, der Sohn führt uns wieder in die volle Gemeinschaft mit dem Vater. Da heißt es, den ich wieder sende, den Onesimus. Das ist mein Herz, steht meistens in unseren Bibeln. Da steht wieder Blanchmann, also die Eingeweide, den ich dir sende. Das ist mein Innerstes, meine innersten Gefühle. Nimm ihn auf. Zum Verständnis, ich habe es glaube ich schon öfter gesagt, wenn wir was ganz Besonderes erleben, besonders schön oder besonders schrecklich, dann geht mir das zumindest so, geht mir das auf den Darm. Ne? Da regt sich da im Inneren was. Also das sind die innersten Gefühle, um die geht es ja. Die Darstellung der innersten Gefühle. Dieser Onesimus, sagt der erniedrigte Paulus, Christusdarsteller, sagt, dieser Onesimus, dieser nichtnutzige Sklave, der jetzt zum Glauben gekommen ist, ist mein Innerstes. Jesus Christus, der Erniedrigte und die ganze Schöpfung, die er wiederhergestellt hat, wäre das Innerste von ihm in der Darbringung zum Vater hin. Und wenn wir jetzt den Heilsplan Gottes kennen und wissen auch, was von der Schöpfungsgeschichte und wissen, wie alles angefangen hat, dann heißt es doch, der Sohn war der einzig Gezeugte, geborene seitens Gottes. Und aus dem Sohn, Hebräer Kapitel 1, aus dem Sohn kam die ganze Schöpfung. Alles, was es gibt, ist aus dem Sohn herausgekommen. Es war schon mal sein Innerstes. Und jetzt, nachdem es wiederhergestellt ist, sagt hier der Erniedrigte zu dem Liebenden, dem Vater, es ist mein Innerstes, es ist es wieder mein Innerstes, es ist wiederhergestellt, jetzt bringe ich es wieder, nimm es und behandle es so wie mich. Steht ja auch da, wird der Heilsplan Gottes auf vortreffliche Weise abgebildet. Und die innerste Liebe, die Paulus zu den Brüdern hat, ist ein Bild auf die innerste Liebe des Christus zu seiner ganzen Schöpfung, vornehmlich zu denen, die als Erste glauben, als Zweite, als Dritte und als Letzte glauben dürfen. Denn alles wird zum Glauben gebracht, wie wir wissen. Also das erkennen wir hier, dass Gott in seinem Vorsatz immer für das Niedrige ist. Das steht schon im Alten Testament. 1. Samuel 2, Vers 8. Da heißt es, erhebt aus dem Staub empor den Geringen, aus dem Kode erhöht er den Armen. Das ist Gottes Denken. Er wandelt immer um zum Besseren. Psalm 145, 14. Jahweh stützt die Fallenden, richtet auf die Niedergebeugten. Psalm 146, 8. Jahweh richtet auf die Niedergebeugten. Immer wieder kannst du das lesen. In Lukas 1, 52, als die Maria die Elisabeth besucht hat und dann ihren Lobpreis spricht, das Lied der Maria wird es genannt, was sagt sie da? Er hat Mächtige von den Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Das ist Gott. Er stößt hinab zur Erziehung und wenn er erzogen ist, dann kann er erhöhen. Das ist sein Weg. Also Christus liebt uns, seine ganze Schöpfung, wie sein Innerstes, sagt hier der Philemonbrief uns. Ich sende ihn dir wieder, er ist mein Innerstes. Also sind wir wesenseins mit ihm. Er hat uns verwandelt, er hat uns sozusagen sich Fleisch gemacht. Und, wie Hebräer Kapitel 7 beschreibt, Vers 25, er hat das gemacht, dass er beim Vater ist und sich für uns verwendet. Derjenige, der erniedrigt ist, verwendet sich für uns. Und deswegen gibt es den Satz von Luther, wir sind alle seine Onesimi, sagt er, so wie wir es glauben. Also man muss oder man darf es glauben, was uns die Schrift hier sagt, auch wenn es fantastisch klingt oder vielleicht sogar zu groß erscheint. Nein, wir dürfen wie Petrus sein, nicht nur die Füße, auch die Hände und den Kopf. Wenn uns das Gott zugesagt hat in seinem Wort, dann packen wir es ganz. Ja, Herr, danke, dass das so ist. Und so sind wir in die Gemeinschaft des Sohnes gekommen, denn er sagt ja, wenn du mich daher als Gemeinschafter hast, sagt der erniedrigte Paulus zu Philemon, so nimm ihn auf wie mich, denn er ist ja auch jetzt mein Gemeinschafter und dein Gemeinschafter. Denn er ist zum Glauben gekommen. Gemeinschaft heißt also eine Verbindung in und mit Christus unter dem Geist mit gleichen Zielen und gleichen Wurzeln. Und das besondere Problem an dieser Sache ist ja, der eine war ein Sklave und der andere ein, sagen wir, Großgrundbesitzer. Er hatte noch mehr Sklaven sicherlich. Es gibt die Einzelheiten ja nicht in diesem Brief, aber das ist anzunehmen. Wenn jemand Sklaven hat, ist er reich, kann sich das leisten, hat er auch Land. Und jetzt prallen Gegensätze aufeinander. Wenn man das mal in unserer Zeit und vergegenwärtigen umsetzen, heißt das doch, da ist ein Arbeitnehmer und ein Arbeitgeber. Das eine steht an der Drehbank und der andere, der besitzt die ganze Firma. Der ist ein Konzernchef wegen mir. Also da ist einer, der über Tausende von Arbeitsplätzen verfügt und ein armer Schlosser in der letzten Bank ganz hinten. Und jetzt kommt der zum Glauben, der eine. Der andere ist schon im Glauben. Und was passiert jetzt? Genau das, was wir hier beschrieben bekommen. Jetzt muss der große Liebende, der Arbeitgeber, muss jetzt diesen zum Glauben gekommenen armen Arbeiter auf seiner letzten Bank in der letzten Ecke genauso lieben wie die anderen Brüder innerhalb des Christus. Und da gibt es zwei klare Anweisungen in der Schrift, auch von Paulus, die das zum Ausdruck bringen, weil er dieses Problem ja kannte, dass es nicht so einfach ist. Er sagt in 1. Timotheus 6, Vers 2, zu den Sklaven, die gläubig geworden sind, also zu dem Arbeitnehmer und zu dem Schlosser da in der Ecke ganz hinten in der Fabrik, da sagt er, die aber, welche gläubige Herren haben, sollen dieselben nicht verachten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen viel mehr dienen, weil sie treue und geliebte sind, welche die Wohnheit empfangen, dieses lehre und ermahne. Also der gläubig gewordene Arbeitnehmer, der gläubig gewordene Sklave kann jetzt nicht hergehen und kann sagen, mein lieber Arbeitgeber, mein lieber Sklavenbesitzer, jetzt bin ich ein Bruder und jetzt ist das Sklavenverhältnis aufgelöst. Nein, davon spricht Paulus nicht, sondern er sagt, jetzt musst du als gläubig gewordener Sklave, als gläubig gewordener Arbeitnehmer, deinem Herrn noch viel treuer dienen als vorher. Weil dieses irdische Verhältnis Arbeitgeber, Arbeitnehmer wird durch den Glauben nicht aufgelöst, sondern hier, das geschieht auf einer anderen Ebene. Aber zum Trost für die Arbeitnehmer. Herr Paulus war so frei und hat nach den Arbeitgebern das Gleiche ins Stammbuch geschrieben, nämlich in Epheser 6, Vers 9. Er sagt zu den Arbeitgebern, zu den Sklavenbesitzern, zu den Herren, sagt er, und ihr Herren tut dasselbe gegen sie, nämlich die Sklaven. Lasst es drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr, nämlich der Sklaven, ihr Herr, als auch euer Herr in den Himmeln ist. Und bei denen gibt es kein Ansehen der Person. Also lieber Arbeitgeber, behandle den zum Glauben gekommenen Arbeitnehmer wie deinen Bruder, auch wenn das Arbeitsverhältnis ein anderes ist. Wenn da also eine Besprechung ist, der Geschäftsführung, kann der Schlosser nicht in das Besprechungszimmer rennen und sagen, Emil, hält zum Sonntag die Predigt. Das geht einfach nicht. Da muss er halt gefälligst warten, bis die Besprechung zu Ende ist und dem das dann später sagen. Verstehen wir? Also das muss man auseinanderhalten. Und das hat der Paulus hier auch ganz korrekt gemacht. Aber da erkennen wir das Problem. Oder warum Paulus jetzt sagen muss, er kann ja dem Philemon nicht sagen, obwohl er sagt, ich könnte dir das eigentlich sagen, kann ihm nicht sagen, also der Onesimus gefällt mir so gut, den brauche ich jetzt gib mir den mal. Oder ich behalte den hier, ich habe dir nur einen Brief, so, ich habe den behalten. Du hast ja noch genug andere Sklaven. Er sagt jetzt zu dem Philemon, ich hätte ja den gerne, ja? Also lass ihn meinen Oninemi sein. Jetzt habe ich es auch ohne Zettel geschafft. Aber das macht das nicht, sondern du musst dann entscheiden, ganz freiwillig. Ich glaube, du tust sogar noch mehr. Dazu kommen wir gleich noch. Also es ist hier eine Situation, die wir verstehen müssen in unserer Welt heute. Ist es vielleicht nicht mehr ganz so einfach oder nicht mehr so leicht nachzuvollziehen. Aber durch das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis wird es wohl etwas deutlich, dass hier die brüderliche Gemeinschaft zwar die sozialen Unterschiede aufhebt in Christus, aber nicht in dieser Welt, sondern dass in dieser Welt diese Positionen bestehen bleiben, aber mit einem ganz anderen Inhalt gefüllt sind. Vers 13 und 14 sagt er dann, welchen ich beschloss, bei mir selbst zu behalten, jetzt kommt das Ego zum Tragen, ich beschloss ihn zu behalten, auf dass er für dich mir diene in den Banden des Evangeliums, aber ohne deine Kenntnis will ich nichts tun, auf dass deine Wohltat nicht wie genötigt sei, sondern freiwillig. Ich, das Ego, ich wollte ihn behalten. Der war mir so nützlich. Jetzt müssen wir wissen, dass damals, wenn du da im Gefängnis gewesen bist, du immer ein paar Leute gebraucht hast draußen, die dich versorgen. Da gab es keine Gefängnisküche oder einen Karl Faktor, der da durchging, dreimal am Tag und hat Essen gebracht. Das ist so, wie das bei uns im Gefängnis war. Nein. Das heißt, man brauchte Leute von draußen, die einen versorgten. Und deswegen sagt er, ich bräuchte den eigentlich für mich als Diener. Der hat sich ja so gut entwickelt, den würde ich gerne behalten. Eigentlich wollte ich ihn behalten. Aber dann habe ich mir überlegt, das kann ich nicht machen. Er ist ja dein Sklave. Und deshalb, ohne deine Kenntnis, will ich das nicht tun, sondern das muss freiwillig geschehen. Also, er will, dass der Dienst, der ihm wertvoll ist, aber von dem Philemon genehmigt wird und nicht erzwungen ist, weil erzwungene Liebe wäre wieder Gesetz. Wir haben etliche Hinweise in der Schrift, dass es Diener der Apostel gab, auch in Freiheit, und es war offensichtlich ein Bedürfnis, so jemanden zu haben. Und jetzt heißt es hier, er soll mir dienen in den Banden des Evangeliums. Wir haben eingangs schon mal einen Gedanken gehabt in dieser Richtung. Ist das nicht ein Widerspruch? Bande des Evangeliums. Das heißt, gebunden sein Gefängnis. Evangelium heißt frohe Botschaft, eine Wohlkunde. Wie passt das zusammen? Ich erinnere nochmal an Philipper 1, 12 bis 14, wo Paulus sagt, meine Umstände haben zur Förderung des Evangeliums beigetragen. Ja, warum denn? Weil meine Bande des Christus offenbar geworden sind in dem ganzen Prätorium, sagt er. Wir haben vorhin gehört, es grüßen euch die aus des Kaisers Haus. Und was ist noch passiert? Er hat im Gefängnis predigen können und von draußen, schreibt er im Vers 14, auf dass die meisten Brüder, in denen sie dem Herrn Vertrauen gewonnen haben, durch meine Bande viel mehr sich erkühnen, das Wort des Wort Gottes zu reden ohne Furcht. Also die Brüder, die draußen waren, die haben gesagt, der Paulus im Gefängnis predigt sogar der Kaiserfamilie. Ja, was hindert uns draußen in Freiheit das Evangelium zu verkünden? Also ist noch mehr verkündet worden aufgrund der Tatsache, dass Paulus im Gefängnis war. Also ein Vorteil, die Gebundenheit. Gut, jetzt sagt er noch hier, ich möchte, dass du das freiwillig tust. Paulus könnte ja was anordnen, er ist ja schließlich Apostel, aber nein, er setzt auf die Freiwilligkeit, weil die ist wichtig in der Liebe. Liebe, die nicht freiwillig ist, die ist gezwungen, das ist schon wieder Gesetz. Und deshalb sagt er, eigentlich wollte ich ihn behalten, aber jetzt habe ich mir überlegt, es ist ja dein Sklave und entscheide du mal, aber ich weiß ja, dass du der Liebende bist. Und weil du der Liebende bist, wirst du sogar mehr tun, wie wir noch sehen werden. Also eine köstliche, brüderliche Gemeinschaft, die hier zum Ausdruck kommt, die uns hier ja auch Beispiel ist für unsere Zeit, dass wir auch in der Liebe des Christus und im Miteinander auf diese Freiheit in Christus vertrauen, dass unser Bruder oder unsere Schwester mehr tun wird, als wir erwarten, ohne dass wir da viel reden müssen. Es gibt eine innere Verbindung. Und jetzt kommt einer der wichtigsten Gedanken in diesem Brief, was die Heilsgeschichte betrifft, im Vers 18, da sagt er, wenn dir dieser Onesimus irgendwie Unrecht getan hat oder dir irgendetwas schuldet, rechne dies mir an. Das Grundlexikon heißt, auf die Rechnung setzen. Also wenn irgendwo was ist und du sagst, alles, was da an Schaden entstanden ist, setzt mir das auf die Rechnung. Das will schon was bedeuten. Da wird nicht gefragt, wie viel das ist und ich möchte erstmal einen Kostenvoranschlag haben und was weiß ich, ob ich mir das überhaupt leisten kann. Nein, er sagt einfach, Herr Paulus, zu dem Philemon, setzt mir das auf die Rechnung. Denk jetzt mal halsgeschichtlich. Der Erniedrigte sagt zu dem Liebenden, alles, was dir die Unnützen angerichtet haben, setzt es mir auf die Rechnung. Der Christus sagt zu seinem Vater, alle Schuld aller Zeiten, des gesamten Alls nehme ich auf mich, setze es mir auf die Rechnung. Onesimus war Sklave im Gefängnis, was hätte der denn zurückbezahlen können, selbst wenn er was geklaut hat. Er hätte nur arbeiten können, er hat nichts gehabt, er war vielleicht nur das gehabt, was er am Leibe hatte. Was hätte der bezahlen können? Und jetzt die Frage an dich und mich, was können wir denn bezahlen? Was haben wir denn auf dem Konto, ach, irgendeinem, was wir Gott geben können, damit er uns das Leben gibt? Das sehen wir ganz armselig aus. Sondern wir brauchen jemanden, der für uns bezahlt. Onesimus hat jemanden gebraucht, der für ihn bezahlt. Der Erniedrigte im Gefängnis sagt zum Liebenden, ich bezahle für den Onesimus. Der Christus sagt zum Vater, ich bezahle für alle Geschöpfe in dieser Schöpfung, auch für dich und für mich. Ist das nicht Evangelium? Ist das Evangelium? Es ist bezahlt, Kolosser 1, Vers 20. Durch den Christus, durch ihn, ist das ganze All, Tabhanda, mit Gott versöhnt, herabgeändert wörtlich. Es ist passiert. Gott hat durch das Blut des Christus Frieden gemacht mit dem ganzen All. Es ist geschehen. Das ist die Botschaft des Wortes. Das ist das, setze es mir auf die Rechnung. Hebräer 9, in seinem eigenen Blut, ein für allemal die Erlösung geschafft. Hebräer 10, Vers 10, ein für allemal im Opfer des Christus Befreiung geschafft. Römer 3, Vers 25, die große Rechtfertigungslehre des Paulus. Er hat wegen des Hingehenlassens der vorherigen geschehenen Sünden oder Verfehlungen, hat er bezahlt. Es ist alles erledigt, das Vergangene und das Zukünftige. Setze mir alles auf die Rechnung, sagt der Erniedrigte zu dem Liebenden. Allen Schaden wird er heilen. Alles Geraubte wird er erstatten, steht schon im Psalm 69, Vers 4. Aber was ich nicht geraubt habe, das soll ich erstatten. Der Unschuldige, der Erniedrigte, nimmt unschuldigerweise alle Schuld auf sich. Das lernen wir von Christus. Das sehen wir bei Onesimus und Paulus. Der Erniedrigte Paulus sagt, setzt es mir auf die Rechnung. Jesaja sagt, Gott hat ihn all unsere Ungerechtigkeit treffen lassen. Jesaja 53, Vers 6. Obwohl er selber ohne Schuld gewesen ist. Und damit kommen wir sozusagen die Zielgerade in den großartigen Schluss dieses Briefes unter dem heilsgeschichtlichen Gedanken, in dem erniedrigten Christus ist für alles bezahlt, dem Vater gegenüber. Wenn der Erniedrigte jetzt sagt zu dem Liebenden, Vers 21, weil ich von deinem Gehorsam überzeugt bin, habe ich dir geschrieben, wissend, dass du auch über das hinaus, was ich sage, tun wirst. Das war ein gewaltiges Wort. Er hat gesagt, du bist ja der Liebende und jetzt liebe den Onesimus so wie mich, weil der ist jetzt mir gleich geworden. Und jetzt sagt er auch noch, ich will dich aber nicht zwingen, das ist alles freiwillig. Jetzt überlegt er das Gespräch zwischen Sohn und Vater. Wir meinen immer, dass das alles vielleicht so klar gewesen ist. Also die biblische Prophetie sagt mir hier, dass es auch zwischen Vater und Sohn solche Gespräche gab. Und jetzt sagt der Sohn zum Vater, ich weiß, dass du die Liebe bist. Ich weiß, dass du dich selber an das hältst, was du vorgegeben hast. Und ich weiß auch, dass du mehr tun wirst, als was ich verlange. Also ich sage jetzt, die sind mir alle gleich geworden. Die ganze Schöpfung ist mir gleich geworden. Und jetzt weiß ich, dass du sie so nimmst wie mich. Ja, sogar noch mehr tun wirst, als ich erwarte. Also alle Beteiligten wissen jetzt, zurück in dieses Bild, dass Paulus von Philemon erwartet, dass er den Onesimus freilässt, dass er ihn als Bruder behandelt, ihm den Paulus gibt, ihm die Gleichheit akzeptiert, aber er hat nie nirgends das verlangt, sondern immer nur sozusagen unterschwellig in seinen Argumenten das deutlich gemacht, dass die große Liebe Gottes eigentlich dazu verpflichtet ist, jetzt, nachdem diese Nichtsnutze nützlich geworden sind, sie auch so zu behandeln wie den Sohn. Das unterstellt er dem Vater, wissend, dass er mehr tun wird, als er verlangt, der Erniedrigte, nämlich der Christus. Und wenn wir das erkennen dürfen, innerhalb des Heilsplans Gottes, wie wunderbar das funktioniert, dann ist das ein wirkliches Evangelium für uns, für jeden Einzelnen von uns. Und Epheser 3, Verse 20 und 21, da möchte ich langsam zum Schluss kommen, lesen wir, dass Paulus auch in seiner Lehre genau diese Erwartung an unseren Gott, in Christus Jesus, immer wieder zum Ausdruck gebracht hat. Er sagt hier, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken, nach der Vermögenskraft, die in uns wirkt, ihm ist die Herrlichkeit in der herausgerufenen Versammlung, in der Ekklesia, in Christus Jesus, hinein in alle die Geschlechter oder Generationen des Äons der Äonen. Und so wissen wir, wenn das zutrifft, dass einst alles, was unnütz ist, nützlich geworden ist oder nützlich wird, dass Gott aus Fluch Segen macht, dass Gott aus Finsternis Licht macht. Denk an die Geschichte Josef und seine Brüder. 1. Mose 50, Vers 20. Ihr hattet es böse im Sinn gegen mich. Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen. Diese üble Geschichte mit Josef ist ja auch eine Darstellung des Christus. Diese üble Geschichte macht uns deutlich, dass Gott auch das Negative sich zum Nutze macht und dienstbar macht, um daraus Segen zu machen für eine ganze Menschheit, für eine ganze Schöpfung. Ziel ist es, Gott alles in allem. Ist das Evangelium? In der Tat. Das ist Evangelium. Wie heißt also das Evangelium des Philemonbriefes? Damit möchte ich schließen. Das Evangelium des Philemonbriefes heißt, der erniedrigte Christus, der erniedrigte, gebundene, gefangene, gequälte Christus bringt alle Nutzlosen, alle Onesimi, alle Nutzlosen, die gesamte nutzlos gewordene Schöpfung, die verfluchte Schöpfung, die gefallene Schöpfung, bringt er zusammen mit dem Gottehrenden, dem Heiligen Geist, zu dem großen, liebhabenden, geliebten Vater. Das ist Evangelium, Evangelium des Philemonbriefes an uns. Amen.
Amen.